segnet. Mal Hand aufs Herz, wann habt ihr das letzte Mal jemanden gesegnet? Müsst ihr jetzt nicht laut beantworten, vielleicht ist es bei dem einen oder anderen heute gewesen oder gestern. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen noch etwas länger zurückliegt. Aber ich denke, es ist ein ganz, ganz zentrales Thema der Bibel. Es ist etwas, was Jesus uns aufgetragen hat, was Paulus wiederholt hat, was hier Petrus wiederholt hat, 1. Petrus 3. Also es kann man ja streiten. Natürlich ist jedes Wort der Bibel wertvoll und jedes Wort der Bibel wichtig. Aber solche Dinge, die sich durchziehen, bei drei verschiedenen oder vier verschiedenen Autoren in der Bibel immer wieder kommen, von Jesus selber kommen, von den Aposteln kommen, irgendwo denke ich, dass da doch noch mal mehr Gewicht drauf liegt. Also alles ist wichtig, aber das ist besonders wichtig. So könnte man es vielleicht ein bisschen ausdrücken. Und hier haben wir einen Auftrag. Okay, wer jetzt hier vorne den Segen zuspricht, also der könnte jetzt natürlich selbstverständlich sagen, letzte Woche, spätestens da. Aber was machen wir eigentlich damit? Und ich lese uns diese zwei Verse mal vor. Ihr könnt mitlesen. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf dass ihr Segen erbt. Wir gehen auf den Rahmen auch nochmal ein, um die Grundlage zu haben dann für das Segnet. Seid alle gleichgesinnt. Also doch Gleichschaltung unter Christen, so wie das bei den Zeugen Jehovas ist. Das, was also die leitende Körperschaft rausgibt, das ist von allen zu vertreten, selbst wenn es offensichtlich falsch ist. Erst wenn die leitende Körperschaft die Korrektur auch rausgibt, dann darf das also auch von den Leuten, dann muss es sogar anders vertreten werden. Haben sie also 20 Jahre gesagt, linksrum, müssen sie ab dem Moment sagen, rechtsrum. Ist das hier gemeint? Nein. Ich höre leises Nein und ein sehr gelegentliches Kopfschütteln. Aber was ist denn dann gemeint? Vielleicht können wir uns das mal bewusst machen. Wir haben hier ein Kreuz hängen. Friedel, wenn du dieses Kreuz angucken willst, in welche Richtung guckst du dann? Zeig mal so mit der Hand. Ja? Und Micha, in welche Richtung guckst du? Da ist also fast ein rechter Winkel dazwischen. Völlig andere Richtung. Aber genau darum geht's. Dass unsere Blickrichtung aufs Kreuz geht. Jetzt nicht auf das Stück Holz hier vorne, darum geht es nicht. Sondern um das, was da am Kreuz passiert ist, wofür dieses Kreuz hier steht. Das muss unsere Blickrichtung sein und die sollen wir alle gleich haben. Das ist das Entscheidende, dass unsere Blickrichtung auf Jesus geht. In welche Richtung wir uns verändern müssen, das ist doch ganz davon abhängig, wo ich gerade stehe. Ich mache das gerne an Gesetzlichkeit und Beliebigkeit deutlich. Jemand, für den alles beliebig ist, der muss vielleicht erst mal lernen, dass es in der Bibel Regeln gibt, die gut sind für uns und die wir einhalten sollten. Für den, der sehr gesetzlich ist, der muss erst mal lernen, dass es Gott um den Menschen geht und eben nicht in erster Linie um das Einhalten von Regeln. Scheint ein Widerspruch zu sein, aber wenn wir Jesus folgen, dann kriegen wir den richtigen Kurs. Und das richtige Maß. Ja, also Beliebigkeit ist ungeistlich, Gesetzlichkeit ist genauso ungeistlich. Und je nachdem, wo ich jetzt mehr von geprägt bin, muss ich lernen, mich zu bewegen. Muss man sich also unter Umständen sogar in eine entgegengesetzte Richtung bewegen, aber immer auf das eine Ziel hin. Und das meint dieses Gleichgesinnt. Und dann kommt so eine Reihe von Worten, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig, die das ein bisschen ausdrückt. Mitleidig, da steht im Griechischen eigentlich das Wort, von dem unser Wort sympathisch kommt. Ja? Fühlt mit, also mitleidig ist ja im Deutschen leider ein sehr negativer Begriff, also den hätte ich hier für die Übersetzung nicht genommen. Ja? Also wenn ich jemanden mitleidig angucke, dann ist das von meiner Seite arrogant und so mitleidig abwertend eigentlich. Ja? Also ach, das arme Kerlchen, man kriegt mal wieder nichts gebacken. Das ist mitleidig. Das ist hier natürlich nicht gemeint, sondern hier ist gemeint, ich leide mit, ich kann mich einfühlen in dich und ich lasse das auch an mich rankommen. was bei dir da gerade auch schwierig ist. Das Wort für brüderlich kennt ihr alle. Steht auf manchen Frischkäsen drauf, Philadelphia. Aber Philadelphia ist die Bruderliebe. Ja, diese Liebe, die wir zum Bruder, zur Schwester haben. Und hier sitzen gerade zwei Brüder nebeneinander. Wie sieht das aus mit der Brüderliebe? Manchmal heftig, oder? Manchmal geht's auch, aber wenn jemand von außen kommt und gegen einen ist, was machen dann Brüder? Dann halten sie zusammen und das weiß ich auch von den beiden. Sonst können sie streiten wie sonst was, aber wenn es drauf ankommt, haltet ihr zusammen, oder? Habe ich das falsch beobachtet? Können wir nachher ausdiskutieren. Ja, aber ich denke, alle, die Geschwister haben, die Geschwister, ihr kennt das. Natürlich gibt's Reibungen unter Geschwistern. Ist doch ganz normal, weil auch Geschwister sind nicht gleich und sie sehen bestimmte Dinge unterschiedlich und sie bewerten Dinge unterschiedlich. Manchmal kommt Neid mit rein. Da können wir machen, was wir wollen. Sollen wir zwar nicht als Christen, aber Hand aufs Herz. Jetzt mal alle melden, die noch nie neidisch waren. Da hinten meldet sich jemand, die Jüngste im Saal. Ja, also, oh, aber brüderlich sein, Bruderliebe leben oder Geschwisterliebe leben, heißt doch, da wo es drauf ankommt, stehe ich für den anderen ein. Ja, wir können unterschiedlicher Meinung sein. Ich bin so, würde sogar so weit gehen, dass Streit an sich gar nichts Schlechtes ist. Wenn wir als Christen darum streiten, was der beste Weg ist, die Sache Jesu voranzubringen, kann das sogar fruchtbar sein. Solange wir die Bruderliebe beachten und uns nicht anfangen, gegenseitig anzugreifen, den Glauben abzusprechen oder sonst was, sondern wirklich miteinander um den richtigen Weg ringen. Barmherzig. Ja, wie oft sind wir unbarmherzig mit anderen oder auch mit uns selber? Da hat einer Fehler gemacht, ja. Und jetzt kann ich das unbarmherzig an den Pranger stellen oder ich kann barmherzig sein und nach einer Lösung suchen, wie wir die Kuh wieder vom Eis kriegen, wie wir damit jetzt gut und sinnvoll umgehen können. Übrigens auch mit uns selber. Ja? Wer von uns kann gut damit umgehen, wenn er Fehler gemacht hat? Ja, also das ist immer so eine Sache. Umgang mit Fehlern. Uns hat mal jemand gesagt, wir haben mal so ein Konzert gegeben in Österreich, Bad Ischl, in einem Ambiente, in dem wir uns normalerweise nicht bewegt haben, im Kursaal. Absolut edles Ambiente und irgendwie kriegt das alles natürlich. Und wir stehen da vorne, so ein kleiner Chor und eine Mitsängerin singt voller Begeisterung in die Pause. Und nachher sagt uns jemand, daran hat man gesehen, welches Geisteskind ihr seid. Hat die jetzt von allen Seiten böse Blicke gekriegt oder konntet ihr selber drüber schmunzeln? Wie seid ihr damit umgegangen? Barmherzig. Sind wir barmherzig damit umgegangen oder unbarmherzig, lieblos, aggressiv, was auch immer? Manchmal zeigt sich ausgerechnet an einem Fehler, wes Geisteskind wir sind. Können wir barmherzig sein? Und das letzte dieser Reihe, demütig. Und demütig heißt nicht aufrecht unterm Teppich durchlaufen. Es gibt da so ein paar Bibelstellen, die mir immer wieder helfen, da demütig zu definieren. Aus Psalm 139, danke Gott, dass du mich wunderbar gemacht hast. Und zwar beides gehört für mich zur Demut. Danke Gott, dass du mich wunderbar gemacht hast. Das heißt ja, ich bin mir dessen bewusst, dass Gott mich gemacht hat. Wir sind keine Self-Made-Man oder Self-Made-Woman, die uns selber zu etwas Tollem gemacht hat. Und damit sind wir bei der zweiten Stelle von Paulus, aus Gnade bin ich, was ich bin. Der sagt auch nicht, ich bin nichts, sondern er sagt, ich bin was. Ja, der kann sogar sagen, ich bin der Größte unter den Aposteln. Ist das noch Demut? Aber er sagt, ich bin aus Gnade, bin ich, was ich bin. Ich habe es nicht verdient. Ja, und lasst uns doch mal drüber nachdenken, wer sind wir und warum sind wir das? gibt bestimmt mal eine eigene Predigt, wo es nur um die Frage geht. Ist ganz wichtig. Und dann kommt, das schleichen wir uns langsam an den Kern des Themas ran, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Wörtlich übersetzt, gebt für Böses nicht Böses zurück. Und das ist doch so ein Reflex, ja? Also da giftet mich einer an und ich gifte zurück. Scheltwort mit Scheltwort. Und je besser man mit Sprache umgehen kann, umso präziser kann das passieren. Ja? Umso gemeiner kann man zurückschießen. Das ist irgendwo unser Naturell. Der alte Adam, der alte Karl Herrmann, die alte Eva. Und war nur ein Beispiel. Kann jeder darf jetzt seinen eigenen Namen da einsetzen. Könnt, also wenn er mich kennt, wisst ihr, wenn ich das jetzt besonders auf Eva bezogen hätte, hätte ich das Beispiel nicht verwendet. Ja, wenn ich das so gemeint hätte, dann hätte ich es jetzt nicht gebraucht. Aber es steckt in jedem von uns drin. Und deshalb fängt genau an dieser Stelle wirklich die Veränderung an. Spätestens. Wenn es nicht vorher schon bei den vier Begriffen war, dann fängt sie spätestens jetzt an. Da fällt mir wieder Paulus ein. Lasst euch verändern durch Veränderung eures Denkens. Römer 12, Vers 2. Übrigens, Luther-Übersetzung hat es oft aktiv übersetzt. Ich weiß nicht, wie es in der neuesten ist. Verändert euch. Aber wörtlich übersetzt, in der Elberfelder kann man es, glaube ich, nachgucken. Lasst euch verändern durch Veränderung eures Denkens. Gott will uns verändern. Gott will unser Denken verändern. Und das heißt, spätestens an dieser Stelle brauchen wir Hilfe. Die Hilfe Gottes, die Hilfe des Heiligen Geistes. Das können wir nicht mehr selber. Das kriegen wir nicht aus eigener Kraft hin. Denn wenn wir das aus eigener Kraft versuchen, werden wir einfach nur scheitern und es wird auch wieder unbarmherzig. Ja, reiß dich doch mal zusammen und werd endlich ein besserer Mensch. Wer hat das noch nicht versucht? Jedes Jahr Silvester, millionenfach neue Vorsätze und alle gehen sie wieder in den Bach runter. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Hilfe Jesu an dieser Stelle, damit wir das auf die Reihe kriegen. Ich meine, es gibt Menschen, also altes Ehepaar in der Bibelstunde, im Bibelgespräch, und ich frage so, eben auch nach Streit oder irgendwie habe das Thema, und das sagt doch ein Ehepaar, wir haben uns noch nie gestritten. Wir sind 50 Jahre verheiratet, haben noch nie gestritten. Ich habe mir im letzten Moment auf die Zunge gebissen, habe es nicht gesagt, aber mein schlagartiger Gedanke war, und welche psychosomatischen Krankheiten habt ihr? Denn das heißt ja, dass mindestens einer, wenn nicht beide, alles runtergeschluckt haben, was in 50 Jahren Ehe mal auf den Tisch gekommen ist. Und das geht nicht gut. Das schlägt sich irgendwo im Körper wieder. Könnt ihr euch drauf verlassen. Mal abgesehen davon, was ich vorhin über Streiten gesagt habe, gilt natürlich auch in der Ehe. Manchmal gibt es auch einen guten Grund, darum zu ringen. Das klingt jetzt mal besser als streiten, was der beste Weg in einer bestimmten Situation ist. Das kommt einfach vor und das muss auch manchmal sein. Aber Jesus kann uns helfen, einen guten Umgang mit diesen Situationen zu bekommen. Und eine Variante davon, und vielleicht die wichtigste, die hat heute das Thema gegeben, sondern segnet vielmehr. Das heißt, hier ist eine Ersatzhandlung. Kommen die Psychologen heute auch drauf, hätten sie vor Jahrzehnten schon in die Bibel gucken können, stand schon immer drin. Wenn ich mir was abtrainieren will, brauche ich einen Ersatz. Ja, egal, Rauchen abgewöhnen, sonst irgendwas. Wenn ich eine schlechte Gewohnheit loswerden will, muss ich sie durch eine gute ersetzen. Und das ist ein uraltes biblisches Prinzip. Jetzt kommen sie langsam drauf, dass das stimmt. Das ist dieses sondern viel mehr. Es gibt eine bessere Lösung. Wir waren mal mit einem Mann unterwegs, einem Pastor, dessen Muttersprache Hebräisch war. Und der ist Auto gefahren, da hat uns jemand irgendwie Vorfahrt genommen oder irgend sowas. Und dann kam, Halleluja! Jetzt weiß ich nicht, welches hebräische Wort mit angefangen hätte. Er hat es ja nicht zu Ende gesprochen. Aber Halleluja war es ganz sicher nicht. Was hat der Mann gemacht? Natürlich war er sauer, dass ihm jemand die Vorfahrt genommen hat. Natürlich war er verärgert. Aber er hat das, was in ihm hochgekommen ist, durch was Positives ersetzt. Und das ist das, was uns hier Petrus empfiehlt, aber das hat auch Jesus schon gesagt, das hat Paulus gesagt, das zieht sich durchs ganze Neue Testament. Denn was passiert? Ja, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Da hat mir einer die Vorfahrt genommen, ich habe einen Riesenschreck gekriegt, habe vielleicht die Situation gerade noch retten können und dann gehen natürlich die Gefühle hoch. Ja, da kommt mir auch der ganze zoologische Garten in den Kopf. Aber wenn ich jetzt... Ja, Jesus hat was gesagt, ich soll segnen. Was kann ich diesem Menschen denn jetzt zusprechen in Gedanken, was Gott ihm geben möchte? Denn segnen heißt ja, ich spreche dem anderen zu, was Gott ihm geben will. Wenn ich am Ende hier den Segen spreche oder ihr in uns zusingt, ich weiß noch gar nicht, ob er das macht oder ob ich den zuspreche, dann sagen wir euch, was Gott euch geben will. Oder wenn ihr Sänger das macht, sagt ihr es uns. Was Gott uns geben will, das ist Segnen. Das kann ich mit einer Segensformel tun, die aus der Bibel stammt. Das kann ich mit einem Lied tun, das irgendein Liederdichter geschrieben hat. Das kann ich mit eigenen Worten tun. Das kann ich mit einer Geste tun, erhobene Hände. Das kann ich mit einer Hand auf der Schulter tun. Naja, momentan mit 1,50 Meter Abstand braucht man lange Arme. Oder eben auch... Bei den formalen Segnungen machen wir es ja in der Regel mit der Hand auf dem Kopf. Ich lege den Segen Gottes auf dich. Aber im Kern ist es immer dasselbe. Ich spreche dir zu, mit Geste, ohne Geste, was Gott dir geben will. Der einfachste und kürzeste Segen, den ich öfters mal nutze, ist, Gott ist mit dir. Ja, einfach so zum Abschied dem anderen zusprechen. Denn das kann ich zusprechen, Gott hat es versprochen. Und wenn ich jetzt also, wie gesagt, nochmal Situation, Autofahrer hat mich geärgert mit seinem Fahrstil. Was kann ich dem zusprechen, was Gott ihm geben will, anstatt ihn zum Tier zu erklären? Was kann ich da machen? Oder jetzt denkt mal durch, ja? In der Schule hat euch ein Lehrer geärgert oder ein Mitschüler oder Bruder oder Schwester. Die machen das ja normalerweise nicht, aber könnte ja mal vorkommen. Was kann ich dem zusprechen? Ja, oder wir als Eltern, unsere Kinder haben uns geärgert. Oder die Eltern haben sie geärgert. Was kann ich dir zusprechen, was Gott dir geben will? Und da gibt es natürlich erstmal so ein paar Dinge, die kann ich immer zusprechen. Jesus hat dich lieb. Ja, stell dir vor. Vielleicht habe ich ja jemandem die Vorfahrt genommen und der ist sauer und jetzt fahren wir dummerweise auf denselben Parkplatz. Und der springt aus dem Auto und erklärt mich zum Tier. Und ich gucke den an und sage, Jesus hat dich lieb. Segnet. Okay, in dem Moment ist es vielleicht nicht weise, es laut auszusprechen. Sonst könnte der sich unter Umständen noch mehr provoziert fühlen. Aber trotzdem, wenn es meine Haltung ist, ich überlege, was will Gott diesem Menschen jetzt geben? Was hat Gott für diesen Menschen? Ich kann nicht jedem den Himmel zusprechen, weil den gibt es ja nur für die, die auch an Jesus glauben, die dieses Geschenk auch annehmen. Also kann ich das nicht jedem zusprechen einfach. Das kann ich aber vielleicht einem Kranken, wo ich merke, hier geht es vielleicht zu Ende. Dem kann ich zusprechen. Vielleicht wird Jesus dir hier nochmal Zeit geben. Aber wenn nicht, dann wirst du ihn in der Ewigkeit sehen. Ist auch ein Segen, den ich zusprechen kann in der entsprechenden Situation. Oder wenn jemand Schuld bekannt hat und ich spreche ihm zu, im Namen Jesu sage ich dir, dir ist deine Schuld vergeben. Ist auch eine Form von Segen. Ich spreche dem anderen zu, was Gott ihm geben will. Aber ich muss natürlich einen Moment unter Umständen mal überlegen, was kann ich diesem Menschen in dieser Situation zusprechen? Und das kann ich in jedem Fall erstmal die Zusagen in der Bibel, die allen Menschen gelten, die sind immer offen, ja? Dass Jesus ihn liebt, dass Gott ihn liebt, dass Gott nach ihm sucht, dass Gott mit ihm gehen will. Und dann gibt es eben die Dinge, die ich den Christen zusprechen kann. Wenn du die Vergebung in Jesus angenommen hast, dann ist dir vergeben. du, dir ist ewiges Leben gegeben in Jesus. Und wenn ich das jetzt tue, da passieren mehrere Dinge. Das erste ist tatsächlich wieder mal Psychologie, aber die funktioniert an der Stelle auch. Es passiert nämlich was in meinem Kopf, weil ich plötzlich den anderen anders sehe. Ich fange sogar an, mit Gott über den zu reden. Herr, was willst du dem denn geben? Was kann ich dem denn jetzt zusprechen? Also ihr merkt, das ist wieder keine Psychologie, das ist schon auch wieder eine geistliche Verbindung. Aber vorher war ich sauer und plötzlich fange ich an, mit Gott zu reden. Vorher habe ich den als Rind, Vieh, Affe, Schaf, was weiß ich, was ihr so drauf habt, gesehen. Jetzt sehe ich ihn als Menschen, den Jesus liebt. Das verändert was. Das verändert was bei mir. Und dann kommt dazu, dass Jesus, also dass Gott schon im Alten Testament und Jesus dann auch wieder zugesagt hat, dass wenn wir segnen, dass er dann segnen wird. Überlegt mal, was das für eine Zusage ist. Wenn wir segnen, will Gott segnen. Das erste Mal, was mir jetzt bewusst ist, kann sein, dass es davor schon was gibt, aber das ist, als Gott dem Mose sagt, dass er Aaron sagen soll, dass Aaron und seine Söhne mit diesem aaronitischen Segen das Volk segnen soll. Und dann heißt es, und wenn Aaron und seine Söhne mit diesen Worten meinen Namen auf das Volk legen werden, werde ich segnen. Ich habe also ganz, ganz lange als Christ damit gekämpft, ich bin doch gar nicht würdig zu segnen. Und ganz ehrlich, das bin ich heute auch noch nicht. Aber, und jetzt kommt das ganz dicke Aber, muss ich auch nicht. Denn der eigentlich Segnende ist ja Gott. Das bin ja gar nicht ich. Ich bin ja bestenfalls der Briefträger. Ich bin ja nur der, der es zuspricht, der es weitergibt, der es sagt. Und deswegen freue ich mich heute, dass ich segnen darf. Nicht, weil ich würdig bin, sondern weil Gott segnen will und ich darf das zusprechen. Sage ich ja auch manchmal vorher, oder? Ich darf euch jetzt noch den Segen zusprechen. Das ist der Hintergrund. Der Segen kommt nämlich von Gott. Ich segne niemanden letztendlich, sondern Gott segnet und ich spreche es zu. Der Schluss hier, der ist, da habe ich also unterschiedliche Übersetzungen gefunden, habe dann auch mal ins Griechische reingeguckt und habe festgestellt, beides ist möglich. Entweder segnet viel, also wie es hier steht, segnet viel mehr, weil ihr dazu berufen seid, damit ihr Segen erbt, kann man übersetzen. Oder segnet viel mehr, weil ihr dazu berufen seid, den Segen zu erben. Ja, also die Berufung, richtet sich die Berufung jetzt rückwärts auf, dass wir segnen sollen, oder zieht sich Berufung darauf, dass wir erben sollen? Ja, das ist der Unterschied. Und dummerweise ist beides möglich und ich habe also mal so um die 10 Übersetzungen verglichen und es gibt für beide Belege. Ja, also die einen haben es so, die anderen haben es so genommen. Aber ich glaube, das müssen wir auch gar nicht aufdröseln bis zum Schluss. Aber manchmal gibt es solche Sachen, ja, also wo einfach der Bezug die Übersetzung verändert. Aber darum geht es gar nicht. Ich glaube, in jedem Fall, wir sind definitiv beauftragt zu segnen, denn das steht ja hier, segnet in der Befehlsform, ganz klar. Also ist die Übersetzung auf jeden Fall richtig, dass das unser Auftrag ist. Aber ich glaube auch, dass wenn wir segnen, wir selber wieder gesegnet werden. Nicht unbedingt von dem anderen. Der schimpft vielleicht noch lauter, kann passieren. Aber es ist ja immer, ich werde zum Kanal, dass das, was Gott für den anderen hat, durch mich durchgeht. Und das wird mich nicht unverändert lassen. Und das ist ganz egal, erstmal, ob ich das im Stillen tue oder laut. Aber ich habe es auch erlebt, ich war zu einer Reha weg und plötzlich hatte ich so dieses Gefühl, dass ich dem Patienten, der da entlassen werden soll, den ich eigentlich nur kurz gekannt habe, wir waren nur ganz kurz gleichzeitig da, ich soll ihm Gottes Segen zusprechen. Hatte ich so einfach auf dem Herzen und ich so ein bisschen angefangen zu diskutieren, Herr, ich weiß doch gar nicht, ob der damit was anfangen kann. Und mit anderen hatte ich ja hier schon Glaubensgespräche, aber mit dem noch nicht. Und wie kommt das an, wenn ich jetzt einfach da hingehe? Und dann habe ich ihn einfach gefragt, ich habe gesagt, ich würde dir gerne den Segen Gottes zusprechen. Ist das für dich in Ordnung? Da strahlt er mich an, sagt, das ist das Größte überhaupt. Und ich hätte am beinahe vor lauter Panik und vor lauter, was weiß ich, wie kommt das an und geht das denn und was weiß ich, hätte ich es nicht gemacht. Und wer ist jetzt am Ende mehr gesegnet, der oder ich? Schwer zu sagen. Gott weiß es. Aber damit möchte ich Mut machen, je nach Situation. Also vielleicht nicht in dieser Extremsituation mit dem Streit, dass man es da laut ausspricht. Wie gesagt, das wäre vielleicht wirklich provoziert. Aber trotzdem, wenn ich das im Herzen habe, Gott hat dich lieb, gucke ich den schon anders an, reagiere ich schon anders, da passiert schon Segen. Und manchmal sollten wir es vielleicht tatsächlich anbieten. Aber ganz konkret möchte ich euch was anderes mitgeben, weil man muss ja nicht immer gleich mit dem Schwersten anfangen. Ja, also wenn man Mathe anfängt zu lernen, dann fängt man auch nicht gleich mit Logarithmen oder sowas an, sondern erstmal mit 1 plus 1. Und dann sollten wir es hier vielleicht mal ganz ähnlich machen. Ich habe das, glaube ich, hier auch schon einmal gemacht, dass ich einfach gesagt habe, sprecht euch den Segen gegenseitig zu. Das ist aber jetzt auch mit den Abstandsregeln und allem ein bisschen schwierig. Aber ihr geht ja alle nachher nach Hause. Nicht alle, aber die meisten. Und wenn ihr dann am Tisch sitzt beim Essen, egal ob zu zweit oder mit mehreren, dann lade ich euch ein, einfach mal zu überlegen. Macht doch mal eine Runde. Jeder spricht seinem rechten Nachbarn etwas zu, was Gott ihm geben möchte. Eine Runde. Und dann kann das Tischgebet vielleicht ein bisschen kürzer ausfallen. Und man sagt einfach Danke. Und wer alleine ist, kann sich eine Karte nehmen und kann mal aufschreiben für irgendjemanden, der ihm in den Sinn kommt, was will Gott diesem Menschen geben? Und vielleicht klebt er nachher eine Briefmarke drauf und schickt die Karte ab. Geht auch per WhatsApp, E-Mail, Signal, was weiß ich, was es da alles gibt, Facebook. Aber gerade an der Stelle fände ich eine Karte schön, falls ihr sowas noch zu Hause habt. Aber da hinten gibt es auch welche, oder? Also man kann noch welche mitnehmen. Einfach, weil es ein Segen für uns selber ist, wenn wir diesen Segen weitergeben. Und weil Gott versprochen hat, wenn ihr segnet, wird er das beglaubigen, wird er segnen. Und deswegen kann ich einfach nur sagen, Leute, legt los. Und ich möchte es auch wieder, ich habe es jetzt, seit ich mich mit dem Text beschäftige, da ich ja vorige Woche schon in Leofels mit demselben Text war, ich habe es mir auch wieder ganz neu wieder Schwung genommen. Ja, also früher habe ich mal eine Phase gehabt, da habe ich das viel öfter gemacht. In letzter Zeit gar nicht mehr so regelmäßig. Möchte mich da auch wieder bessern. Weil es ein Geschenk ist, das Gott uns gemacht hat. Und es gibt ja den Spruch, Liebe ist das Einzige, was mehr wird, wenn man es teilt. Nein, es ist nicht das Einzige. Mit dem Segen ist es genauso. Wenn wir Segen teilen, je mehr ich weitergebe, umso mehr habe ich selber. Ja, je mehr ich weitergebe von diesem Segen Gottes, umso mehr bekomme ich selber. Ich kann geben und geben und geben und geben. Ja, wie damals der Ölkrug bei Elia, ja, also die Witwe, die kocht und kocht und backt und Mehl und Öl werden nicht weniger. So ist es mit dem Segen Gottes immer. Je mehr ich weggebe, umso mehr bekomme ich selber. Lasst uns zusammen beten. Vater, danke, dass wir das so erleben dürfen, dass du uns segnest und danke, dass wir segnen dürfen. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, hilf, dass wir das tun, wo immer sich die Gelegenheit bietet, dass wir einander diesen Segen zusprechen und selber darüber wieder gesegnet werden. Segne du jetzt besonders diejenigen, die nicht kommen konnten, vielleicht aus gesundheitlichen Gründen. Segne du jeden Einzelnen, der diesen Segen braucht. Segne du besonders jetzt auch die, die Prüfungen haben in der nächsten Zeit und die dadurch auch gerade jetzt so enorm unter Stress stehen, unter diesen schwierigen Umständen. Segne du jeden, der sich überfordert fühlt durch das, was im Augenblick läuft. Herr, und schick du uns los, zeig du uns Menschen, denen wir deinen Segen zusprechen können und dürfen. Amen.